der Nachhaltig-Kritisch-Podcast mit Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Wir sind beim Staffelfinale angekommen und wir erzählen mal was vielleicht einige von euch noch gar nicht wissen. Robin und ich haben uns nämlich im Journalismusstudium kennengelernt. Robin, was haben wir da gelernt?
Da haben wir einen Leitsatz eingeprügelt bekommen, der heißt, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ist so der klassische Satz, den jeder 10-mal im Semester hört.
Objektiv sein, neutral sein, objektiv sein, neutral sein. Das ist wirklich, also das bekommen JournalistInnen eingeimpft. Und wir haben heute einen Gast eingeladen, der das ein bisschen anders sieht und der dafür auch seine Gründe hat. Und wer das ist, das erzählt euch Robin jetzt.
Raphael Thelen ist Autor und Speaker und setzt sich für Klimagerechtigkeit ein. Er war viele Jahre als Journalist in Krisengebieten tätig, unter anderem für den Spiegel, die Taz und die Zeit. Seine Themenschwerpunkte dort Demokratie, Menschenrecht und Klimawandel folgen. Dabei wurde es immer schwieriger, objektiv zu berichten und sich mit keiner Sache gemein zu machen. Raphael stellt dem auf seiner Website entgegen, Journalismus ist im Grundgesetz verpflichtet, nicht der Neutralität. Anfang des Jahres hat er dann seinen Job als Journalist geschmissen und sich als Klimaaktivist der letzten Generation angeschlossen. Ein Auslöser dabei war sicherlich Wut. Die Wut darüber, wie die Klimakrise in den Redaktionen behandelt wird und darüber, wie wenig die Lage wirklich einen Wandel hervorruft. In der heutigen Folge sprechen wir mit Raphael darüber, was ihn zu diesem drastischen Schritt bewegt hat, warum wir Wut brauchen, um Veränderungen anzustoßen und warum im Aktivismus vor allem das Hier und das Jetzt zählt. Raphael, erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
Danke für die Einladung.
Du warst ja lange als Journalist tätig, hast für die Zeit und den Spiegel auch in Krisengebieten gearbeitet, hast ein Sachbuch über die Klimakrise geschrieben. Anfang des Jahres hast du dich dann offiziell der letzten Generation angeschlossen. Nimm uns mal mit in diesen Moment, wo du für dich diese Entscheidung getroffen hast.
Den Moment gibt es nicht. Ich glaube, den gab es so bei der Klimakrise, als ich begriffen habe, so, oh shit, we're in trouble. Aber dann diesen quasi Ausstieg aus dem Journalismus und Einstieg in den Aktivismus, das war tatsächlich, glaube ich, ein Prozess über mehrere Jahre, der sich dann Ende vergangenen Jahres zugespitzt hat.
Und gab es da so einen Tropfen, der dann das Fass irgendwie zum Überlauf gebracht hat?
Also sicherlich, dass ich... Man könnte sagen, immer radikaler werden oder man könnte sagen, immer realistischer geworden bin. Also, dass ich immer mehr auch begriffen habe, so wie schlimm die Krise ist, wie radikal die Maßnahmen sein müssen, die wir machen müssen, um einen Kollaps zu verhindern und das, oder zumindest das Ganze nicht völlig in eine schreiende Ungerechtigkeit abgleiten zu lassen. Und das war so meine innere Entwicklung. Und gleichzeitig gab es seitens der Redaktion immer öfter so die Frage, so hey Raphael, wo stehst du jetzt eigentlich? Bist du Aktivist? Bist du Journalist? Da schwingt natürlich immer mit, können wir denen auch vertrauen, weil Journalisten sollen ja quote-unquote objektiv sein, was ich auch glaube, sich leicht hinterfragen lässt. Und ich glaube, je mehr diese Frage ums Klima politisiert wurde, desto mehr bin ich aus dem Journalismus rausgekippt und habe dann gemerkt, eigentlich ist die Klimabewegung der einzige Ort, wo man angemessen über die Klimakrise kommunizieren kann. Und mit angemessen meine ich realistisch.
Und dann hast du Anfang des Jahres gesagt, so, jetzt reicht's mit dem Journalismus. Dafür hast du ja wirklich auch eine gute Karriere, einen gesellschaftlich angesehenen Beruf irgendwie hingeworfen. War das auch schwer für dich?
Letztlich nicht mehr, weil ich glaube, genau was du sagst, Karriere, dieses ganze Karrieredenken ist ja Teil des Problems. Also natürlich habe ich meinen Beruf geliebt. Ich habe es geliebt, Journalist zu sein, zu reisen, Menschen zu kennenlernen, zu schreiben. Ich schreibe leidenschaftlich gerne. Aber dieses ganze Karrieredenken ist ja Teil des Problems, ist ja letztlich nur das kleinste Zahnrad in dieser riesigen Maschine, die unseren Planeten zerstört.
Auf Twitter hast du deinen Schritt ja dann auch begründet. Du schreibst zum Beispiel, Journalistinnen kommunizieren die Klimakrise nicht angemessen und auch sowas wie die Branche versagt. Das sind ja schon auch schwere Vorwürfe, die du da erhebst. Wie äußert sich denn dieses Versagen in den Redaktionen? Hast du da ein Beispiel, das du vielleicht auch selber erlebt hast?
Also erstmal, die Grundlage ist der Weltklimarat, der sagt, wir müssen innerhalb dieses Jahrzehnts unsere Emissionen um die Hälfte verringern. Gleichzeitig steigen die Emissionen aber immer noch weiter. Wir wissen, dass wir nur noch dieses Jahrzehnt Zeit haben, um die Klimakrise zu stoppen. Andererseits überschreiten wir Kipppunkte im Klima. Ihr werdet euch damit auseinandergesetzt haben, sobald wir die Kipppunkte des Klimas überschreiten, wird die Zerstörung irreversibel, wie Maya Göpel so schön gesagt hat. Das heißt, schlichtweg eine Heißzeit, 3 Grad mehr, 4 Grad mehr, 5 Grad mehr, Kollaps der menschlichen Zivilisation. Und was das bedeutet, habe ich gesehen. Ich habe in Syrien gelebt, ich war im Irak, ich war in Südafrika. Ich weiß, was das bedeutet, wenn Gesellschaften kollabieren. Das bedeutet Hunger, das bedeutet Leid, das bedeutet Geflüchtete. Ich war auf den Seenotrettungsschiffen im Mittelmeer. Es ist einfach grausam, was das bedeutet, wenn Gesellschaften kollabieren. Und eigentlich müssten wir also in Krisenmodus schalten. Eigentlich müssten wir alles anders machen jetzt. Und die Redaktionen tun aber so, als wäre Klima nur ein Thema unter vielen. So wie you name it. Was habt ihr heute Morgen in der Zeitung gelesen? Und dabei ist nicht Klima nicht ein Thema, sondern es sind Dimensionen jeden Themas. Das ist ein Problem. Und zum anderen, ja, also als ich oder wo sich das Versagen der Branche auch gut zeigte. Ich bin nach Lützerath gefahren, habe natürlich dann da die Zahlen des DIW zitiert, die sagen, vor Lützerath verläuft die 1,5-Grad-Grenze. Und dann wurde mir gesagt, Raphael, zitiere doch bitte auch noch das RWI, das wurde von RWE gegründet. Dann haben wir ein bisschen mehr Ausgeglichenheit drin. Wenn man auf den Wikipedia-Artikel von RWE geht, steht schon im Wikipedia-Artikel, dass die in der Vergangenheit mit gefälschten Zahlen gearbeitet haben, um erneuerbare Energien schlecht aussehen zu lassen. Und ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Und man muss nicht reingehen, dass Matthias Döpfner, der Chef vom Springer Verlag, sagt, der Klimawandel wäre etwas Gutes. Aber ich glaube, über Springer müssen wir eh nicht reden.
Ich glaube, da haben wir uns auch schon oft genug natürlich mal ein paar Artikel rausgesucht und die bei uns auch behandelt. Ich glaube, da wissen wir, in welche Richtung das gehen würde. Aber die Frage ist, wenn du das auch vielleicht erkannt hast, was schiefläuft, wo glaubst du, hast du dann mehr Einfluss, dass du einer bist, der es erkannt hat und der dann da medial auch richtig darüber schreiben kannst, oder glaubst du, im Aktivismus kannst du da mehr erreichen?
Ich glaube, das ist die falsche Frage. Also ich glaube, du und ich, und wir müssen uns alle fragen, was fühlt sich, was ist jetzt in diesem Augenblick richtig? Und das ist nicht so strategisch gesehen auf die nächsten 10 Jahre, sondern für mich fühlt es sich einfach falsch an, jetzt noch so tun, als wäre alles normal und ich mache weiter so meinen Job und ich mache ein Interview und dann veröffentliche das und dann gehe ich abends irgendwie Bier trinken. Nein, wir sind in einer akuten Notlage. Und in einer akuten Notlage schmeißt man halt alles hin und versucht alles zu tun, um darauf hinzuweisen. Und ja, die letzte Generation ist der Feueralarm. Jede unserer Sitzblockaden sagt, wir können mit dieser Normalität nicht weitermachen. Und auch ihr beiden müsst euch dann letztlich zugestehen, so wenn ihr eine Zukunft haben wollt, könnt ihr nicht so weitermachen, wie ihr bis jetzt weiter, was ihr gemacht habt. Weil, wie gesagt, die entscheidenden Jahre sind jetzt gerade. Und man kann natürlich sagen, ist mir alles egal. Ich lebe jetzt noch ein paar schöne Jahre und das unterstelle ich euch beiden gerade nicht. Die Zukunft ist mir egal. Aber ich glaube, alle Menschen, die ein moralisches Bewusstsein haben, sollten jetzt in den Krisenmodus schalten und sagen, ich mache hier nicht mehr mit. Ich tue nicht so, als wäre es noch normal, weil es ist nicht mehr normal.
Das ist als Klimajournalistin nicht mehr möglich, sagst du?
Man kann sicherlich bei den Klimareportern sehr aufrüttelnde Sachen schreiben, aber die liest dann niemand. Oder nur eine sehr kleine Fachcommunity. Aber ich, wie gesagt, also als ich als Reporter unterwegs war für die besagten Blätter, kamen kritische Nachfragen, auf welcher Seite ich jetzt stehe. Und das nur, und ich habe noch nicht mal in Ansätzen das geschrieben, was der IPCC eigentlich sagt, nämlich sofortigen, tiefgreifenden Wandel in allen Sektoren unserer Gesellschaft. Das ist das, was es braucht. Wenn man das mal durchdekliniert, was ich nie getan habe, dann wäre das sehr radikal. Aber selbst wenn man das nicht tut, sondern nur einfach darauf hinweist, wir stecken ziemlich tief in der Scheiße und wir müssen ganz, ganz viel tun, selbst dann kommt schon redaktionsinterne Kritik. Und deswegen so, ja, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich kann wirklich das schreiben, was angemessen wäre.
Was würdest du, geht jetzt auch in die gleiche Richtung, aber wir haben uns auch gefragt, was würdest du KollegInnen, die jetzt noch dabei sind, die vielleicht auch beim Netzwerk Klimajournalismus sind, das du mitgegründet hast, die ja diese Branche von innen heraus schon versuchen auch zu verändern, ne? Was würdest du denen raten, würdest du sagen, wir müssen jetzt im Endeffekt auch nicht nur JournalistInnen, sondern alle, die den Ernst der Lage erkannt haben, sollten jetzt eigentlich hinwerfen und irgendwie richtig in Aktivismus gehen? Oder was würdest du denen raten?
Letztlich ist die Klimakrise eine Zivilisationskrise. Also alles, was für richtig und gut galt in den letzten zumindest 70 Jahren, also Wirtschaftswachstum, Karriere, Stabilität, ein Häuschen im Grün und ein Auto, ist ja auf einmal alles falsch. Also all diese besagten Dinge zerstören unseren Planeten. Das heißt, wir müssen grundauflegend uns neu überlegen, wie wollen wir leben? Was ist schön, was ist gut, was ist richtig? Und die Antworten darauf muss jeder für sich selber finden. Und wenn das dann heißt, ich bin stinkewütend oder ich bin super traurig oder und gehe deswegen in den Aktivismus, schließe mich der letzten Generation an oder Ende Gelände, oder das heißt, ich habe total Angst, ich gehe jetzt nach Norwegen und kaufe mir da ein Grundstück, dann ist das auch eine Antwort. Und ich kann niemandem vorschreiben, was richtig oder falsch ist. Und wenn es einfach heißt, ich lasse meine Scheuklappen auf und mache so weiter wie bisher, dann ist es vielleicht das.
Einmal kurz dran geblieben, denn das, was wir dir jetzt vorstellen wollen, ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns riesig, dass die Bürgerwerke auch in dieser Podcast-Staffel wieder unser Podcast-Partner sind.
Wenn du neu bei unserem Podcast bist, herzlich willkommen. Kennst du die Bürgerwerke vielleicht noch gar nicht? Die Bürgerwerke setzen sich für einen Umbau unseres gesamten Energiesystems ein, der dringend notwendig ist. Und ihr Ziel ist es, dass sich irgendwann alle Menschen in Deutschland selbst mit erneuerbaren Energien versorgen können. Das funktioniert, indem sich Menschen und Energiegenossenschaften zusammenschließen und dann mit regionalen Energieprojekten Ökostrom produzieren. Und damit versorgen sie heute schon viele, viele Menschen in ganz Deutschland.
Und du kannst ganz einfach Teil dieser Bewegung werden, indem du bei den Bürgerwerken 100% Ökostrom oder Ökogas beziehst. Alternativ kannst du auch einer regionalen Genossenschaft beitreten und damit finanziell vom Erfolg der Energiewende profitieren.
Außerdem suchen die Bürgerwerke immer nach neuen MitarbeiterInnen, die Lust haben, unsere Zukunft aktiv mitzugestalten. Wenn du also neugierig geworden bist, dann schau unbedingt mal auf bürgerwerke.de/nachhaltigkritisch vorbei. Und solltest du dich entscheiden, deinen Stromanbieter zu wechseln, dann kannst du bei deinem Wechsel den Gutscheincode nachhaltigkritisch angeben und bekommst auf deine erste Jahresrechnung 20 Euro gutgeschrieben. Danke und weiter geht's.
Du hast gerade die Wut angesprochen, die vielleicht bei dir ja auch so ein Treiber war, dich vielleicht auch der letzten Generation anzuschließen. Dein Debütroman heißt auch Wut. Das Gefühl Wut vielleicht ist ja vielleicht eher ein bisschen unbeliebt, also wird oft unterdrückt, vielleicht auch ein bisschen mit Scham behaftet. Warum ist es gerade bei der Klimakrise so wichtig, auch Wut zuzulassen?
Naja, weil es das Gefühl ist, dass Veränderung bewirkt. Also Wut ist das Gefühl, wenn ich irgendwie ein Unrecht sehe oder irgendwas läuft falsch, dann werde ich im besten Fall wütend und nutze diese Energie, um das abzustellen. Und total spannend ist ja zu beobachten, dass, also ich habe über die arabischen Revolutionen geschrieben, ich habe über Pegida geschrieben, ich war auf 1000 Demos in meinem Leben, immer als Reporter und überall, auch bei der Antifa, überall war eine Wut zu spüren, eine wirklich gefühlte Wut. Und nur die Klimabewegung ist unglaublich bedacht, strategisch, freundlich und das ist ein völliges Mismatch. Also ich meine, wir haben die größte Bedrohung aller Zeiten und die Leute halten irgendwie, überspitzt gesagt, Plakate mit Eisbären auf schmelzenden Eisschollen in die Luft und mit einem lustigen kleinen Slogan daneben. Und das geht mir nicht im Kopf zusammen und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Klimabewegung sehr bürgerlich ist und dass, wie du sagst, in bürgerlichen Milieus Wut einfach sehr tabuisiert ist.
Das heißt, die Klimabewegung sollte noch wütender werden, deiner Meinung nach?
Naja, Wut ist ja auch nur ein authentischer Ausdruck. Also Wut ist ja nur ein authentischer Ausdruck darüber, dass mir irgendwas gegen den Strich geht, dass ich wütend bin. Und es gibt so viel, also ihr habt ja ihr kennt die Zahlen. Also es gibt Menschen in Deutschland, die produzieren 1000-mal so viel CO2 wie ich. Es gibt Ölkonzerne, die wussten vor 40 Jahren, was Sache ist. Und die haben die Wahrheit unterdrückt, um ihren Profit zu sichern. Das heißt, und es ist ja vielleicht schon irreversibel. Das heißt, sie haben vielleicht die Lebensgrundlagen auf dem einzigst bewohnbaren Planeten, von dem wir wissen, zerstört, um reich zu werden. Und dafür haben sie uns alle verarscht. Ich wusste bis vor vier, fünf Jahren auch nicht, ob es die Klimakrise gibt oder nicht. Auch ich war mir da unsicher, weil ich auch verarscht worden war. Die gesamte Scheiß-Öffentlichkeit wurde verarscht von einigen wenigen Ölkonzernen. Und wenn das eigentlich wütend macht, dann kriegt man, glaube ich, nicht so viel mit.
Ja, und auch so spannend, weil ich finde auch in deinem Buch, jetzt wechseln sich ja auch immer so Wut und Hoffnung ist, also die Ausgangslage ist erstmal sehr aussichtslos, ne? Dann ist diese krasse Wut und am Ende kommt so dieses hoffnungsvolle Ende, wo wir nachher bestimmt noch drüber sprechen, ob das jetzt so an die Realität angelehnt ist oder nicht. Braucht es die Wut, um überhaupt echte Hoffnung fühlen zu können? Was glaubst du?
Wenn man auf die Prognosen guckt, ist da nicht viel Grund zur Hoffnung. Ich muss wahrscheinlich niemandem, der diesen Podcast hören, die Klimaprognosen erklären. Ja, und ich glaube, nur wenn wir radikal für Veränderungen eintreten, wenn wir radikal unsere Rechte einfordern, und unsere Rechte sind einfach verdammt nochmal unsere Lebensgrundlagen, nur wenn wir das bestimmt, ja, und auch wütend tun, glaube ich, dass wir das irgendwie noch hinbekommen. Und sonst, also, wie gesagt, ich habe in Syrien gelebt. In Syrien zu der Zeit die schlimmste Dürre in 900 Jahren. Und es war diese Dürre, die letztlich auch zu diesem Bürgerkrieg geführt hat. Und wir kennen die Bilder von Menschen, die an der Bäckerei anstehen und dann fliegt eine Bombe auf diese Bäckerei geworfen und auf einmal liegen da nur noch Leichenteile auf der Straße. So, das ist die Klimakrise. Und wenn wir das nicht wollen, ja, dann sollten wir besser alle mal fucking wütend werden auf die Menschen, die gerade das verbockt haben und weiterhin verbocken. Wir kriegen es nicht mal hin, ein Heizungsgesetz auf den Weg zu bringen, das angemessen wäre. Das Verbrenneraus wurde sabotiert. Es werden immer noch jedes Jahr 70 Milliarden für fossile Subventionen ausgegeben. Deutschland ist eines der ungleichsten Länder der Welt, wenn es um Armut und Reichtum geht. Keiner kann mir sagen, dass das Geld für diese Transformation, die wir machen müssen, nicht da wäre. Das liegt halt nur auf den scheiß Cayman Islands.
Du hast ja bei deinen Reisen auch mit vielen Menschen gesprochen. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, wo man diese Ungerechtigkeiten des Kapitalismus, des Patriarchats, auch der Klimakrise wirklich ja hautnah mitbekommt und auch mit vielen Menschen gesprochen, die sich dagegen einsetzen und engagieren. Was sind da für Gefühle oder was hast du da erlebt, auch außerhalb der berechtigten Wut?
Ja, Angst. Also ich meine, die werdet ihr auch kennen. Also ich hatte, als mir das dann vor 4 Jahren endlich aufgegangen ist mit der Klimakrise, erstmal eine scheiß Angst vor dem, was alles da auf uns zukommt. Ich bin oft traurig. Ich gehe in den Wald. Ich gehe fast jede Woche, fahre ich in den Wald raus, weil ich das brauche. Und wenn dann schon Ende Mai, Anfang Juni die Linden, einfach die Blätter von den Linden völlig vertrocknet sind, ja, natürlich macht mich das traurig.
Was ich aus deinen Büchern aber auch immer mitgenommen habe, war, dass sie ja trotzdem sehr optimistisch waren. Du bist ja auch immer auf die Suche gegangen nach den positiven Geschichten, auch vor allem was Gesellschaften angeht, die dann zusammenhalten. Ist das auch was du neben dieser Angst mitnehmen konntest von diesen Reisen?
Ich glaube, was ich mitnehmen konnte, ist, dass eine große Demut und ein Verständnis, dass wir die Zukunft nicht voraussehen können, dass schlagartige Änderungen möglich sind, dass Dinge, die unmöglich schienen, auf einmal möglich werden, sowas wie der Fall der Berliner Mauer. Und da spielt für mich aber Hoffnung und irgendwie so Zukunft auch immer weniger eine Rolle. Weil ich sehe jetzt eine Ungerechtigkeit und ich sehe, dass jetzt eine riesige Sauerei passiert und ich will die jetzt abstellen. Und ob wir eine Chance haben, das zu tun oder ob der Kollaps eigentlich schon unausweichlich ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Zukunft ist zu komplex. Jetzt kommt noch dieses ganze AI-Ding obendrauf, das alles einfach nochmal viel komplexer macht, weil ich auch nicht absehen kann, was das alles bedeutet. Und es ändert ja nichts daran, dass ich irgendwie möchte, dass dieses Unrecht, was passiert ist, gesühnt wird und dass wir in einer gerechteren Gesellschaft leben. Und dafür kann ich ja hier und jetzt was tun und dann ist ja ein bisschen egal, was in 20, 30 Jahren ist.
Wie können wir das vielleicht auch auf Deutschland übertragen? Also wie bekommen wir auch hier vielleicht eine resiliente Gemeinschaft hin, die dieser Klimakrise begegnen können? Weil den Eindruck hat man ja nicht, dass hier wirklich die Anstrengungen dafür genug sind, oder?
Ich glaube, ein wichtiger erster Schritt dahin ist, oder was mir geholfen hat, auch einfach meine eigene Verletzlichkeit anzuerkennen. Das ist ja, was die Klimakrise macht. Sie ist so groß und so bedrohlich, dass sie einfach auch nicht der reichste Millionär sich freikaufen kann. Und kein einziger reicher Millionär, auch nicht Elon Musk, kann die für sich lösen. Wir können die nur gemeinsam lösen. Und ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist und kapiert hat, so, ja, die trifft jetzt die Menschen in Mosambik und die Menschen in Spanien, aber die trifft auch sehr bald jeden Deutschen und die trifft wahrscheinlich auch schon deine und meine Eltern, weil es ziemlich heiß ist und ich weiß nicht, wie alt eure Eltern sind, aber meine Mutter leidet jetzt schon unter dieser unglaublichen Hitze. Und sich dieser Verletzlichkeit bewusst werden und dann öffnet das ja Tore, um sich mit anderen zusammenzutun und sagen so, shit, nur zusammen schaffen wir das. Und da ist ja, kommt ja auch eine ganz große Schönheit rein. Und ich glaube, das ist das, was du bei mir als Optimismus bezeichnest. Also sich in Krisen zusammenschließen, das hat ja Rebecca Solnit so schön geschrieben in ihrem Buch A Paradise Built in Hell, da kommt ja auch ganz viel Schönheit, Gemeinschaft, Sinn. Und das sind ja erstmal auch Erfahrungen, die irgendwie uns bestärken.
Das heißt, diesen Bewusstseinswandel, diesen Weg, erstmal die Realisierung, dann diese Verletzlichkeit auch anzuerkennen, ne? Auch mal zu sagen, genau, ich allein schaff's nicht, kann dann erst diese Gemeinschaft fördern. Ja, das finde ich total schön. Verletzlich ist ja auch in deinem Buch eigentlich die Protagonistin oder die Person, die du als lyrisches Ich gewählt hast. Das ist ja Wally. Sie ist in den Mitzwanzigern, lebt auch homosexuell, ist eigentlich gehört, ne, zu einer Gruppe, die immer noch in Deutschland stark marginalisiert, diskriminiert wird. Was hat dich dazu bewogen, die Geschichte größtenteils aus ihrer Sicht zu erzählen?
Ich wusste von Anfang an, oder es gab zwei Gründe. Zum einen wusste ich, dass es Quatsch wäre, das aus einer männlichen Perspektive zu erzählen, weil die gesamte deutsche Klimabewegung sehr weiblich geprägt ist und alle bekannten Gesichter der Klimabewegung weiblich gelesen sind. Und zum anderen wusste ich, dass es keine heterosexuelle Beziehung sein könnte, weil es an irgendeinem Punkt in dem Buch halt eine Stelle geben würde, in der der Partner von der Hauptprotagonistin ihr was erklären würde. Und damit das nicht als einfach völlig schreckliches Mansplaining rüberkommt, war mir klar, dass ich es so wählen müsste, in dem Wissen, dass es natürlich 1000 Fallstricke hat und die meisten Gedanken sind da reingegangen, kann ich das machen oder kann ich es nicht machen? Und dann habe ich es einigen Leuten zum Lesen gegeben und die meinten, es geht. Und dann habe ich mich getraut.
Das finde ich mega spannend, wenn wir mal auf dieser Ebene bleiben. Ne, wie ist es dazu gekommen? Wie war es auf der Storytelling-Ebene für dich? Ich finde auch diese Wandlung voll spannend und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen parallel, ne, vom Journalist zum Aktivisten offiziell und dann eben auch vom Sachbuchautor zu einem Roman. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, das wird kein Sachbuch mehr, das ist ein Roman, das kann ich vielleicht sogar mit Fiktion besser darstellen oder was war der Grund?
Ich glaube, ein Grund war diese eingangs erklärte Beobachtung, dass ich gemerkt habe, die Klimagerechtigkeitsbewegung ist so gar nicht wütend und ich habe mich gefragt, warum. Und auch da war es so ein praktischer Grund. Ich wollte wissen oder ich wollte darüber ein Sachbuch schreiben. Und dann kam Covid und die Klimabewegung ist zusammengeklappt. Und ich gehe, wie gesagt, jede Woche in diesen gleichen Wald und laufe jedes Mal die gleiche Runde. Und einmal lief ich diese Runde wieder und auf einmal blieb ich stehen und fing an, was in mein Handy zu tippen und tippte so eine Seite runter. Und als ich die Seite fertig getippt habe, war ich so, krass, das ist was Fiktionales. Und am Ende des Spaziergangs wusste ich dann auch die Hauptprotagonistinnen. Ich wusste die grobe Story, den Wendepunkt und den Schluss. Und für mich war das aber auch die Frage drin, wo ist eigentlich meine eigene Wut? Weil ich eigentlich auch ein sehr konfliktscheuer Mensch bin und mich in den letzten 2 Jahren dann vermehrt mit meiner eigenen Wut auseinandergesetzt habe. Und deswegen war das Wut so, ja, auch halt ein persönliches, mich selbst befragen, wo ist denn meine Wut und wie könnte ich die konstruktiv einsetzen?
Du hast gerade kurz gesagt, ist natürlich fiktional, trotzdem spielt das Ganze ja auch in einem realistischen Setting. Berlin, Klimademos, großer Energiekonzern, auch die Parteien. Sieht man vielleicht ein paar Parallelen zu Parteien, die wir so in unserer Parteienlandschaft haben. Und gleichzeitig, ich nehme jetzt nicht das Wort optimistisch, aber es gibt zumindest am Ende so einen utopischen Ausblick, nenne ich es mal. Warum eigentlich? Weil mit der Realität hat das ja dann eigentlich nicht so viel zu tun, oder? Diese Utopie.
Doch.
Inwiefern?
Weil ich die kenne. Die Welt, die ich da skizziere, weil ich die weiß, dass die im Englischen sagt man so schön, in small pockets, wie sagt man es auf dem Deutschen? Es gibt so Nischen, in denen diese Welt schon gelebt wird. Leipzig gibt es diese Nischen ganz viel, in Berlin. Wir haben ja alles, das ist ja das Verrückte, wir haben ja alles, um viel schöner zu leben. Und wir tun das ja bloß nicht, weil unser System so aufgebaut ist, wie es halt aufgebaut ist und auf Ungerechtigkeit basiert. Und gleichzeitig glaube ich, wenn ich zum einen nicht wüsste, dass es möglich wäre und zum anderen nicht riesig Bock drauf hätte, in dieser Welt zu leben, dann könnte ich mein politisches Engagement auch einfach lassen. Und deswegen, warum nicht einfach mal versuchen zu skizzieren, wie es denn sonst gehen könnte?
Also ist das quasi so eine Kleinskalierung von dem, was heute schon stattfindet, auf dann das große Ganze?
Ja, genau.
Spannend. Ansi, du wolltest gerade, glaube ich, noch was sagen, ne?
Mhm. ist jetzt noch mal ein bisschen zurück, aber was ich auch spannend fand in dem Roman ist ja, dass immer wieder für mich das Thema Macht auch aufkam. Also die Klimabewegung dort hat ja ziemlich viel Macht. Das sieht man daran, dass sie sich eben mit Wirtschaft und Politik regelmäßig an einen Tisch setzen, mit Presse irgendwie gute Kontakte haben. Schreib's einmal, die konservative Presse fühlt sich auch wohl bei dem Smalltalk. Also das sind Medienprofis. Und damit lässt man ja auch immer so ein Stück weit die andere Seite vom Haken. Weil man merkt ja dann auch, sie haben zwar vermeintlich Einfluss, Macht und trotzdem ist ja dann, zeigt sich erstmal, der Konzern hat trotzdem mehr Macht. Und ich habe mich gefragt, siehst du auch da Parallelen zur Klimabewegung? Also ist das der Weg, den es immer gehen muss? Man ist erstmal quasi in der Demo und danach spielt man das Spiel so ein bisschen mit und setzt sich auch an einen Tisch und versucht, ja, zu verhandeln.
Na, ich glaube, was uns die letzten Jahre Klimabewegung, Klimagerechtigkeitsbewegung gezeigt haben, ist, dass so eine Politik, die nur appelliert, an ihr Ende gekommen ist und auch leicht kooptiert werden kann, also vereinnahmt. Und dass deswegen, du sagst, Macht, genau, also die Klimagerechtigkeitsbewegung muss halt einfach Macht aufbauen, materielle Macht. Und das ist ja in der letzten Generation so spannend. Die Störung, die wir produzieren, ist ja nicht ein Appellieren an bitte, bitte macht mal, sondern unser Versuch ist es ja jetzt auch im September wieder so viele Menschen nach Berlin zu bringen, dass wir diese Stadt einfach über einen Monat lang lahmlegen können. Und dann die Polizei irgendwann hingeht und sagt so, liebe Politik, wir können dieses Problem nicht mehr polizeilich und über die Gerichte lösen, sondern ihr müsst bitte mit diesen Menschen verhandeln. Und das ist halt der Unterschied zwischen, ja, zwischen einer Politik, die halt einfach nur appelliert, sich dann mit an den Tisch setzt und dann nicken alle freundlich, wenn die sagen, mach doch mal Klimaschutz, und dann gehen sie halt hin und eröffnen eine Mine irgendwo oder brennen halt mal wieder den Regenwald nieder.
Wir haben jetzt sehr viel über Hoffnung gesprochen, darüber, dass sehr wenig Raum für Hoffnung bleibt und auch darüber, ob es überhaupt wichtig ist, wie es letztendlich ausgeht. Gibt es trotzdem etwas, von dem du sagst, das macht mir zurzeit konkret Hoffnung, dass es zumindest nicht zum kompletten Kollaps kommt?
An den meisten Tagen würde ich sagen, nein. Würde ich sagen, der Kollaps kommt. Und ich glaube, das ist aber denkfaul. Wenn man sich unser Mediensystem anschaut, und das, was transportiert wird, sind das immer Dinge, die Angst machen. Deswegen ist unser medialer Raum, unsere Öffentlichkeit sehr angstbasiert. Schöne, gute, positive, konstruktive Dinge dringen nicht durch. Und deswegen, wenn ich mich umschaue, und dafür ist vielleicht das beste Beispiel, wenn ich auf einem Protestmarsch von der letzten Generation links und rechts Flyer verteile oder auf der Straße sitze, oder ich war jetzt zweimal bei Veranstaltungen, wo ich einmal mit der Polizeichefin von Berlin auf dem Podium saß und einmal mit einem anderen sehr hochrangigen Polizisten, und selbst die kommen und sagen so, was ihr macht, ich unterstütze das nicht in der Form, aber alles, was ihr tut, ich verstehe das schon und das ist richtig. Oder wenn man auf der Straße sitzt und Leute kommen und bringen einen Brezeln oder Kaffee und sagen, macht weiter, haltet durch, dann merke ich, dass da sehr, sehr viel Unterstützung da ist, die nicht unbedingt sichtbar ist in den allgemeinen Medien. Aber ich glaube, die Bevölkerung ist sehr weit in ihrem Verständnis, dass A, das System, wie wir es haben, ist scheiße, und B, in ihrer Lust, was anderes auszuprobieren. Und deswegen würde ich an den meisten Tagen würde ich sagen, ja, der Kollaps kommt, aber an Tagen, wo ich weniger denkfaul bin, würde ich sagen, ich weiß es nicht, und ich glaube, die Zukunft ist offen und alles kann passieren.
Sagt Raphael Thelen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst, die Zeit genommen hast, und vor allem danke für dieses sehr offene und emotionale Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Das war, wie gesagt, die letzte Folge in dieser Staffel. Aber das ist jetzt der perfekte Moment, um direkt mal auf Abonnieren zu klicken, weil wir arbeiten natürlich schon wieder an der neuen Staffel, die hoffentlich im Winter rauskommt. Dann, wenn es draußen kalt und eklig wird, könnt ihr euch zu Hause einkuscheln. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Wenn ihr euch die Zeit vertreiben wollt bis dahin, Ansi, was können die Leute dann so machen? Hast du Vorschläge?
Oh, nett, dass du fragst. Ja, klar. Ihr könnt auf Instagram vorbeischauen. Dort sind wir das ganze Jahr über aktiv. Wenn ihr uns also vermisst in dieser Podcast-Pause, schaut gern vorbei. Ihr könnt auch auf Steady vorbeischauen, wo ihr uns freiwillig in einem Abo-Modell unterstützen könnt. Das hilft uns riesig, hilft uns dabei, unabhängig zu sein.
Diesen Podcast weiterzumachen.
Das ist wahr. Und ja, dann macht's gut, passt auf euch auf und bis zum Winter.
Tschüss.